Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Der Nationalpark Ostsee ist Geschichte, aber damit ist die Debatte um Schutzgebiete, Sperrzonen und Befahrensregeln noch lange nicht vorbei. Denn Schleswig-Holstein hat inzwischen den Aktionsplan Ostseeschutz beschlossen. Klingt erstmal freundlich und nach gesunder Ostsee. Konkret geht es aber um 3 neue marine Schutzgebiete zwischen Geltinger Bucht und Schleimünde in der Hohwachter Bucht und nordwestlich von Fehmarn. Und für diese Gebiete sollen jetzt Befahrensregeln kommen. Was heißt das für uns Segler? Wird es Einschränkungen geben? Wer entscheidet am Ende? Kiel oder sogar Berlin? Und bleibt von der politischen Zusage, dass der Wassersport bei der Entscheidungsfindung ernsthaft beteiligt wird, am Ende auch wirklich etwas übrig? Darüber spreche ich heute mit Hans Köster vom LSV, dem Landesseglerverband Schleswig-Holstein. Er ist dort für Umweltfragen zuständig und sitzt für uns Segler mit am Tisch. Herr Köster, erstmal danke, dass Sie dabei sind.
Gerne, freut mich.
Das ist ein schwieriges Thema. Also wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Nationalpark Ostsee und dem Aktionsplan Ostseeschutz?
Der Nationalpark folgt ganz festen Regelungen. Und zwar sind die im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehen. Da gibt es konkrete Regelungen, was man sozusagen in einem Nationalpark darf oder nicht. Und das ist sehr starr und sehr gut ausgearbeitet, auch von der Gesetzgebung. Sodass da eben Beteiligungsmodelle und insbesondere so Sonderregelungen für bestimmte Nutzungsarten, wie zum Beispiel Landwirtschaft, Fischerei oder eben auch den Wassersport, nur unter ganz engen Schranken zugelassen werden können. Das ist der Unterschied zum Naturschutzgebiet. Das ist ja eine Landesverordnung, rein rechtlich eingeordnet, und die eröffnet der Landesgesetzgebung, also auch dem zuständigen Umweltministerium, die Möglichkeit, auf besondere Wünsche und auch auf regionale Eigenarten besonders einzugehen, ohne eben immer die starren bundesgesetzlichen Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes im Auge zu haben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dem Goldschmidt, ne, unserem schleswig-holsteinischen Umweltminister, dem ging es ja darum, im Grunde auch Berlin zu gefallen, dass da eben ein großer Nationalpark ausgeschrieben wird, damit wir EU-Vorgaben erfüllen. Das hat jetzt alles nicht geklappt. Das heißt, der erfüllt irgendwie seine Agenda nicht. Wie unglücklich ist der denn jetzt mit diesem Aktionsplan? Oder ist das jetzt wirklich etwas, wo was passiert für unsere Ostsee?
Also passieren für die Ostsee tut auf jeden Fall was. Also das kann man mal vorab wegnehmen. Also die Dinge, die da treibend waren, oder die Ideen, die treibend waren für den Nationalpark, sind im Wesentlichen sinnvoll. Und es gibt auch keine Spannung zwischen jetzt dem Wassersport, dem Segelsport und anderen Nutzern wie Tauchern, Surfern, Kanuten, Ruderern, Motorbootfahrern, die irgendwie dagegen laufen, die Ostsee schützen zu wollen. Das wollen alle. So, und die Frage ist immer, ist Mittelzweck, also ist sozusagen für den Zweck, haben einen bestimmten Schutzzweck. Wie kommen wir dahin? Wie ist der Status heute? Was ist sozusagen das Ziel dieser Maßnahme? Und wie kommen wir dahin? Und ist das A geeignet? Und zum Zweiten, ist es verhältnismäßig? Darum geht es im Kern, um diese Frage. Und einmal zu den europäischen Regularien. Da ist es in der Tat, dass wir durch die, ich glaube, es ist eine Biodiversitätsrichtlinie, eine europäische, also da geht es um die Biodiversität. Da geht es darum, dass jedes EU-Land bestimmte Flächen unter strengen Schutz stellen soll, damit eben die Biodiversität in diesen Flächen weiterhin sichergestellt wird. Auch das ist total sinnvoll und das ist auch richtig, dass wir eben insbesondere auch die marinen Lebensräume weiter schützen und dass wir auch Gebiete ausweisen, die unter Schutz zu stellen sind, wo man eben bestimmte Sachen dann auch nicht mehr darf oder eben besonders darf und dergleichen. Das ist alles sinnvoll. So. Der erste Teil Ihrer Feststellung, das ist mehr höhere Politik, dazu möchte ich mich jetzt nicht weiter
äußern. Kann ich verstehen. Am Ende bleibt die Frage: Was passiert denn jetzt und welche Einschränkungen wird es vor allem für uns Segler geben?
Genau, was passiert jetzt? Also es war die Idee des Nationalparks geboren, das wurde diskutiert und zwar auch mit allen Stakeholdern, also alle Beteiligten. Wie gesagt, ich fange mal mit uns Wassersportlern an, die Wassersportler, Surfen, Rudern, Kanuten, Motorbootfahrer, die Wassersportwirtschaft, ganz wichtig, an Schleswig-Holsteins Küsten gibt es ja die höchste Dichte von Marinas, also von Segelsports, Schwerpunkten, von Yachthäfen und aber auch von Werften. Da hängen insbesondere, wenn man sich mal Kiel anguckt, hier gibt es viele Yachtwerften. Es gibt in Fehmarn eine ganze Reihe, in Lübeck, an der Schlei, eins der Megazentren, historisch bedingt schon seit 100 Jahren, werden an der Schlei Schiffe gebaut und bei uns an der Flensburger Förde eben auch. Da leben auch viele Leute von, muss man wirklich sagen. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Viele Touristen kommen nach Schleswig-Holstein, weil sie weiße Segel sehen wollen vor dem blauen Himmel. Ja, es ist so. Ich bin hier gerade auf der Kieler Woche, sitze im Kieler Yachtclub, guck hier auf die Düsterbrücker Hafen. Die ersten Schiffe zur Kieler Woche, zu den Regatten kommen hier rein. Die ersten Touristen, man hört hier Hessisch, Bayerisch, Japanisch, Englisch. Ich habe gerade mit denen gesprochen, die hier sich irgendwie erkundigten, wo sie was finden. Wir leben ja davon.
Ja.
Das ist die größte Segelregatta der Welt. Wir haben uns gerade für Olympia beworben. Wir wollen Olympia ausrichten hier. Segelsport ist ja keine Kleinigkeit in Schleswig-Holstein. Das ist ja, wenn man es mal ganz auf die Spitze treiben will, ist der Segelsport für Schleswig-Holstein identitätsstiftend. Ich meine, die Landeshauptstadt Kiel hat in ihrem Slogan Kiel Sailing City. Mhm. Ne? Ich meine, mehr geht ja nun mal nicht. Und aus diesem Grunde eben sind wir eben sehr früh da eingebunden worden mit den anderen Stakeholdern zusammen. Und es gab mehrere Treffen in größeren und kleineren Gruppen und da wurde das Projekt Nationalpark vorgestellt und es wurde ganz schnell erkannt, dass es bei allen Stakeholdern, insbesondere bei Fischerei, der Landwirtschaft, der maritimen Wirtschaft, Tourismus, aber eben auch dem Sport, erhebliche Bedenken und auch sehr gute Argumente dafür gab, diesen Nationalpark nicht umzusetzen. Mhm. Weil ein Nationalpark, eben wie ich einladend auch schon sagte, eben schon diesen ganz strengen Vorgaben unterliegt. Und man kann das auch, und das hat auch Herr Goldschmidt immer wieder betont, ein Nationalpark heißt Natur, Natur sein lassen, eins seiner Schlagworte. Zweites Schlagwort von ihm ist immer, nichts herausnehmen, nichts hereingeben. Das sind die Hauptoberpunkte eines Nationalparks. Und dann stellen wir uns, oder kommt man ganz schnell zum Konflikt. Der Fischer will herausnehmen. Der will auch rein, also Aluzetten in der Schlei, der will auch hereingeben. Und wir Segler im Leistungssport, wir haben Trainingsboote, die geben Emissionen rein. Wir haben andere Themen, also die Landwirtschaft, die Düngemittel, die ausgeschwemmt werden.
Katastrophal.
Ja. Und so, ja, katastrophal, aber das ist der Status aktuell. Und das können wir nicht von heute auf morgen, und das war ja die Idee, das können wir nicht von heute auf morgen abstellen.
Aber es gäbe ja schon Maßnahmen, die greifen könnten. Ja? Man könnte ja den Landwirten sagen, ja, so, ihr dürft jetzt nur noch bis, sagen wir, 50 Meter bis zur Wasserkante düngen. Das wird ja schon einen Riesenunterschied machen. Also das wäre mal ein Punkt, der ja leicht umzusetzen wäre, sage ich jetzt mal als Nichtpolitiker. Dann gibt es einen anderen Punkt. Warum dürfen Kreuzfahrtschiffe ihre Fäkalien größtenteils, nicht alles, aber größtenteils in der Ostsee verklappen? Ist ja völlig unverständlich, das könnte man doch ändern. Die haben ja große Tanks. Wieso kriegt die Politik es nicht gebacken, unsere Ostsee zu schützen? Ich verstehe es nicht.
Genau, also da müssen wir mal sagen, also unser Einwirkungsbereich geht ja nur auf die Fläche, die Schleswig-Holstein oder eben der Bund, da kommen wir auch gleich zu, warum wird in Berlin entschieden, Bundeswasserstraße, die wir als Bundesrepublik Deutschland auch quasi rein ordnungsrechtlich im Griff haben. Alles, was draußen ist, also außerhalb unserer Wirtschaftszone oder auch schon unseres Seegebietes, der Geltungsbereiche in unserer Verkehrsregelung, auch auf dem Wasser, da haben wir nichts zu suchen. Ja. Und da können wir auch nicht bestimmen. Die unterliegen dann internationalen Richtlinien und da müssen die alle abstimmen.
Ja, müssen wir die mal alle 4, 5 an den Tisch kriegen, geht halt nicht. Also im Moment sowieso nicht mit dem.
Genau,
mit
da
dem
müssen Krieg alle sich zusammensetzen und da muss es auch übergeordnet, was die Verklappung von Fäkalien anbelangt, muss es eben auch wahrscheinlich noch übergeordnet Regularien geben, dass eben große Schiffe außerhalb der 3-Meilen-Zone ihre Tanks nicht öffnen können. Das ist auch das, wo wir sagen, wenn wir sagen, wir haben ein Schutzziel, einen Schutzzweck und wir haben ein Ziel, wir haben einen Status und wie kommen wir in dieses Ziel? Und dann die Verhältnismäßigkeit. Wir haben schon, wenn wir beim Fäkalientank bleiben, da haben wir eben für die neueren Schiffe, da haben wir die Vorschrift, dass sie Tanks haben und dass diese Tanks auch abgepumpt werden. Aber wovon reden wir? Wir reden ja nicht von, also kein Segler nutzt im Hafen seine Bordtoilette mutwillig und draußen vielleicht, aber die gehen alle in den Tank und die Schiffe, die altersbedingt und bauartbedingt das eben nicht können, das ist verschwindend gering. Wenn aber 1.000 Leute auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, wir reden von 5.000, ne?
Oder von 5.000 Leuten und das irgendwie eine Woche lang oder 3 Tage lang, wenn sie ja in Kiel liegen, wenn das rausgeht, dann wir reden über ganz andere Mengen. Und da sind wir immer im Bereich der Verhältnismäßigkeit. Da kann ich nun keine Zahlen liefern. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber so rein vom Anschein, 6 Monate Nutzungsdauer oder Liegezeit einer Segeljacht im Hafen, davon 15% aktive Nutzung, Also die Schiffe werden im Schnitt 3 Wochen lang genutzt. Mhm. Und davon liegen sie die überwiegende Zeit im Hafen, gehen also auf die Hafentoiletten. Da muss man sich wirklich sagen, Leute, wovon reden wir eigentlich?
Ja, also wenn jetzt einer mit dem Jollenkreuzer von Kiel nach Bornholm segelt, dann darf der dann zukünftig nicht mehr in seine Pütz pinkeln. Ist ja dann auch Quatsch, ne?
Überspitzt, so.
Wenn wir draußen, so. Ja, wenn wir dann draußen Kreuzfahrtschiffe haben mit 5000 und mehr Passagieren an Bord, ist ja absurd.
Ja, es ist
nicht mehr erklären.
Es ist bar jeder Verhältnismäßigkeit.
Mhm.
Und, und da kann man, könnte man der Politik durchaus einen gewissen Aktionismus vorwerfen.
Ja.
Dass man sagt, hier, wen können wir irgendwie regulieren? Wo ist es irgendwie einfach? Wo können wir zeigen, dass wir irgendwie was getan haben? Da sind wir dann bei dem Bild, das Sie eingangs gezeichnet haben. Wo kann ich sagen, ich habe da was getan? Wo tut es am wenigsten weh? Und das ist ja doch mal politisch, das ist möglicherweise der größte Kalkulationsirrtum von Herrn Goldschmidt gewesen bei der Idee Nationalpark, dass er sich mit dem Widerstand, mit einem möglichen Widerstand der Stakeholder nicht so auseinandergesetzt hat, wie er denn tatsächlich eingetreten ist.
Mhm. Haben Sie mal mit Goldschmidt, unserem schleswig-holsteinischen Umweltminister, persönlich gesprochen?
Ja, habe ich.
Und den genau darauf angesprochen?
Ja, ich bin einer von einer Handvoll gewesen, die auf diesen Veranstaltungen immer aufgetreten sind und ihm direkt genau dieses Thema Verhältnismäßigkeit jedes Mal vorgeworfen habe. Und genau, daher kennen wir uns aus der Diskussion, auch aus den Nebengesprächen. Und das ist ihm wohl bekannt, dass wir Segler da so Druck gemacht haben.
Ja. Ja, ich kenne ihn ja auch. Ich habe ihn auch schon öfter interviewt. Offenbar ist dann aber auch so einem Umweltminister, dem sind die Hände so gebunden, dass der einfachste Maßnahmen irgendwie nicht umsetzen kann. Traut er sich nicht, gegen die Lobby anzugehen, zum Beispiel gegen die Kreuzfahrtlobby oder die Landwirtschaft?
Natürlich ist die Lobby stark, der anderen Stakeholder. Die Lobby hausintern und der Umweltverbände ist genauso stark.
Das ist klar.
Und das ist das Spannungsfeld. Auf der einen Seite sozusagen die Stakeholder, mit denen ich irgendwie sprechen muss und Maßnahmen abstimmen muss. Und auf der anderen Seite der Druck, der politische Druck von Naturschutzverbänden, aber möglicherweise auch aus dem eigenen Ministerium zu sagen, Leute, jetzt müssen wir ja mal Gas geben. Wir müssen jetzt mal was tun. Das ist ja dann Politik. In dem politischen Spannungsfeld befindet er sich. Und ich habe manchmal den Eindruck gewonnen, dass viele der Themen, die im Rahmen der Nationalparkdiskussion hochgekommen sind, doch schon sehr Umweltlobby gesteuert sind.
Auf jeden Fall.
Dazu habe ich sehr viele Gespräche auch geführt, auch mit Landtagsabgeordneten auf der einen oder anderen Seite. Und da sind schon zu Sachen gekommen, Herr Köster, wir müssen alle Einschnitte hinnehmen, auch die Segler.
Wir müssen nochmal zurückkommen auf diese Befahrensregelung. Ja. Was bedeutet das eben genau für uns ganz praktisch?
Ganz praktisch bedeutet, dass das Bundesverkehrsministerium, das zuständig ist für die Bundeswasserstraße an der schleswig-holsteinischen Küste, dass die eine Regelung erlässt im Rang einer Verordnung, die das Befahren dieser Bundeswasserstraßen regelt für uns als Wassersportler. Und da haben wir im Rahmen der Diskussion um den Aktionsplan Ostsee in Zusammenarbeit mit den Beteiligten, mit dem Ministerium, aber auch mit den anderen, also Sie erinnern, das war eine Sache, die am Kabinettstisch bei Daniel Günther dann entschieden worden ist, nachdem das dann hoch eskaliert war, das Thema. Da haben wir ja 18 Punkte abgestimmt, die dann diesen Plan sozusagen ausmachen im Wesentlichen. Und da gilt es für uns Segler eben auch, oder da ist festgeschrieben für uns Segler, dass wir uns Einschränkungen unterwerfen werden. Nämlich, dass wir in den Naturschutzgebieten, diesen 3 von Ihnen geschilderten Naturschutzgebieten, in der Zeit vom 1. November bis zum 31. März, dass wir diese nicht befahren, dass aber gleichwohl die Zufahrt zu allen Häfen gewährleistet sein wird und dass in diesen Naturschutzgebieten, dort wo sogenannte Rastvogelschwerpunkte oder Schutzgebiete sind, da wo die tauchenden Meeresenten und so weiter im Winter ihre Zeit verbringen, weil sie da ihre Esungsflächen haben, dass in diesen Rastschutzgebieten gleichwohl trotz Befahrensverbot, also zeitlichen Wassersportzonen, insbesondere für die Surfer und Kiter, die ja das ganze Jahr unterwegs sind, ausgewiesen werden, damit die ihren Sport auch im Winter ausüben können. Schöner Wind, es ist zwar saukalt, aber schöner Wind, schöne Welle, oftmals so Ostlagen, dass man auch ein bisschen Dünung hat und so und dann, dass die dann trotz allem fahren können. Das war ein Zugeständnis und das ist ein Thema. Dann das zweite Thema ist, dass wir vereinbart hatten, dass für wendige und sehr schnelle Maschinenfahrzeuge, Also namentlich, also gedacht wurde an Jetskis, an Speedboote, die mit hochfrequenten Motoren, Elektromotoren oder eben Benzinmotoren sehr schnell unterwegs sind, sehr wendig sind, also Kurswechsel schnell durchführen, dass da in den Naturschutzgebieten Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt werden, um eben die Schweinswale zu schützen.
Mhm.
Die Schweinswale, die ja dann auch Mutter-Kalb-Konstellationen oft unterwegs sind und die dann schon überrascht werden können und auch die wohl auch einer höheren Verletzungsgefahr durch Schrauben ausgesetzt sind, damit die geschützt sind, sollen in den Naturschutzgebieten sollte die Geschwindigkeit reduziert werden. Dann ist für uns das Thema Ankerverbot oder ja, Ankerverbot in Seegraswiesen haben wir noch vereinbart.
Ja, macht ja auch Sinn. Da, wo Seegras wächst.
Da, wo Seegras wächst, wollen wir es auch gerne schützen, ganz genau.
Mhm.
Und ausgenommen waren dabei immer die Boote zu Trainingszwecken. Also das ist, die sind privilegiert sozusagen, also auch aus den Geschwindigkeitsbegrenzungen und so, dass eben der Segelsport, der Leistungssport, den wir ja haben, ne, wir haben.
Genau, die dürfen weiterhin ihre Rips benutzen und das ist auch.
Genau, wir haben das Leistungszentrum vom Deutschen Seglerverband, genau. Von uns. Weitere Bundesländer kommen jetzt nach Kiel in Erwartung von Olympia und werden ihre Leistungssegelzentren auch hierher verlegen. Und damit die eben weiter ihren Sport ausüben können, den Leistungssport, gibt es da auch Zugeständnisse.
Mhm, ist das alles jetzt auf gutem Wege in Ihren Augen, also mit diesem Aktionsplan jetzt? Oder sagen Sie, wir verzetteln uns da schon wieder und machen Sachen, die eigentlich niemanden, vor allem die Ostsee, nicht voranbringen?
Also im Grundsatz ist das, sagte ich auch einleitend, im Grundsatz ist es schon so, dass es sinnvoll ist.
Mhm.
Es ist sinnvoll, dass wir bewusster damit umgehen. Es ist auch sinnvoll, dass sich die Seglerschaft oder überhaupt der Wassersport oder, ja, man kann es noch breiter ziehen, eigentlich alle Stakeholder sich mit der marinen Umwelt auseinandersetzen und auch mit dem, was vor Ort ist und auch mit dem, was wir haben, das, was wir schützen müssen und auch das, was man möglicherweise für die Zukunft neu herstellen kann und so. Das ist total wichtig.
Ja.
Und da muss man auch sagen, da hat Herr Goldschmidt auch mit dem Nationalpark, auch wenn er gescheitert ist, eine Diskussion und einen Bewusstseinswechsel ausgelöst. Da muss man sagen, das ist gut und ist auch zur richtigen Zeit passiert. Und es geht immer darum, was ist sinnvoll und was ist verhältnismäßig. Und da muss man sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass die Punkte, die wir festgeschrieben haben im Aktionsplan, die von uns mitgestaltet worden sind, dass wir das auch unterschreiben können und dazu stehen wir auch.
Mhm.
Dass wir wirklich sagen, das macht sinnvoll. Und Sie haben Sinn. Und Sie haben auch gesagt, haben gerade einschränkend so gesagt beim Seegras, ja. Naja, da wo Seegras ist, ist es sinnvoll. Da wo nie Seegras sein wird, macht es keinen Sinn. Und wo nie Seegras sein wird, man aber trotzdem Seegrasbestände anpflanzt, weil da gibt es ja auch Leute, die das tun, die brüsten sich damit, mit irgendeinem so Pflanzkorb tauchen zu gehen. Und da, wo nie Seegras wegen Boden, wegen Licht, wegen Strömung oder, da ist es anzupflanzen, total Quatsch. Und uns da das Anker zu verbieten, ist der gleiche Quatsch.
Mhm.
Genau, dass man solchen Dingen, also diesem Aktionismus entgegenwirkt. Das ist eine Aufgabe, die wir müssen wach bleiben. So, die werden wir zukünftig wahrnehmen müssen und wahrscheinlich auch stärker. Das ist ein bisschen das Gegenstück zu, auf der einen Seite haben wir Bewusstsein geschafft und sagen, jawohl, wir sind dabei. Auf der anderen Seite wird es eben umso wichtiger sein, auch die Maßnahmen und die Ideen der zuständigen Ministerien auch wirklich jetzt scharf, regelmäßig und scharf zu überwachen,
mhm,
und zu monitoren sozusagen und da dann auch reinzugrätschen, wenn man sagt, hey Leute, das geht gerade in die falsche Richtung. Oder sprecht mal mit uns. Lass uns darüber in die Diskussion kommen. Das ist für uns Wassersportler, Segler und auch für den Segelsport, das ist neu.
Ja.
Das ist eine Situation, die hat sich jetzt nach dieser Diskussion um den Nationalpark neu eingestellt. Und das ist eine Aufgabe, die wir jetzt auch verbandsseitig in beiden Verbänden, DSV, wie auch bei uns als Landessportverband, Landesseglerverband, die jetzt auch neu ist. So,
mhm.
Und das merkt man an den Anfragen, das merkt man an der, also ich in meinem Ressort merke das an den Anfragen, ich merke es, dass man wirklich gucken muss, mit wem sprichst du und wer ist da gerade, wer setzt gerade welche Duftmarke, zum Beispiel, dass diskutiert wird, könne man, wie ist es eigentlich mit den Brut- und Rastvögeln, also mit den, kommen die möglicherweise schon früher vor, mhm, dem 1. November oder ziehen die später, heißt ja der 31.3. erst ab, müssen wir da die Schutzzeiträume irgendwie anpassen und so. Solche Dinge werden kommen, weil ja auch die Wissenschaft und die Beobachtungen sind da im Fluss und da müssen wir erst da sein und müssen Flagge zeigen und sagen, Leute, immer nur erst mit uns mal sprechen, was unsere Bedürfnisse sind. Das wird sich verändern. Das wird sich in der Arbeit insgesamt verändern. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir alle haben das Ziel, die Ostsee zu schützen. Ja. Und wenn Sie fragen, macht das alles Sinn? Klar, es macht Sinn. Umweltbildung macht immer Sinn. Bewusstsein für die Umwelt macht auch Sinn. Die Ostsee zu schützen macht auch Sinn. Mhm. Die Frage ist eben, in welchem Umfang macht man das? Und da habe ich schon so Themen, wo ich finde, dass wir die mal schwerpunktmäßig bearbeiten sollten. Sie haben eins genannt, das Thema, was ist eigentlich in den internationalen Gewässern mit der Verklappung, mit der Einbringung von Nährstoffen, Schadstoffen allgemein. Wir reden ja vom Bilgenwasser, wir reden von Fäkalientanks, wir reden von dem Spülen von Tanks.
Grauwasser auch, ja.
Genau, und dem Aussetzen von Bodenschlick, Hafenschlick, nicht? Riesenthema an der Elbe übrigens. Das sind so Themen, denen muss man sich auch widmen. Und da sollte man eigentlich mit einem viel höheren Druck dran arbeiten, weil die Effekte, die dort erzielt werden können, um ein Mannigfaches höher sind.
Genau, die wären massiv und direkt.
Und wenn wir über das Thema Munitionsaltlasten reden, da wird mir immer schlecht und Angst und Bange. Wenn man mit Fachleuten spricht, die sich da wirklich auskennen und die Zahlen kennen, der unterschiedlichen Schadstoffe, die in unterschiedlichen Munitionen lagern und die Halbwertszeiten sozusagen der Verrottung, Thema Phosphor, Bestandteile von TNT, da gibt es Leute, die sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre werden wir Badeverbote haben, weil die Konzentrationen von Phosphor in Silpö so stark zunimmt, dass wir Badeverbote aussprechen müssen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Auf Köhl ist es so, da wird mittlerweile bei bestimmten Windlagen wird davor gewarnt, Bernstein-ähnliches Material aufzusammeln und in die Hose zu stecken, weil das Phosphor
was
ist.
Was dann in der Hose
sieht aus wie Bernstein.
Nicht explodieren, aber zumindest sehr, sehr heiß werden kann. Ja,
genau. So da, und das haben wir schon. Und da ist die Frage, was machen wir eigentlich da? Was machen wir da?
Sehr wenig.
Oder wir machen ja was, wir machen nicht genug. Nicht? Wir haben jetzt letztes Jahr 100 Millionen für diese Erprobungsplattform in der Lübecker Bucht ausgegeben und haben jetzt uns da mal ein Bild davon gemacht, wie lange wir brauchen, wie wir das technisch umsetzen, wo wir die Munition sprengen, wo wir sie hin, wie wir sie abtransportieren und. Da haben wir jetzt einen Plan, aber es kommt nichts. Und wenn man das dann mal hochrechnet, gibt es ein sehr schönes Flipchart auf der Bundesumweltministeriumsseite, glaube ich sogar, wie lange das dauern würde, den Güterzug, der 1500 Kilometer lang ist, nur Altlasten, Munitionsaltlasten, Ostsee und Nordsee, das alles zu entsorgen, dann müssen wir uns eigentlich über Fäkalien aus dem Sportbootbereich oder Anti-Fouling, das ist auch so ein Thema, oder Umstellung auf Hybrid oder auf Elektromotorisierung, müssen wir uns auch gar keine Gedanken machen, das ist totaler, Entschuldigung, aber das ist wirklich, das ist dann Aktionismus und es ist Augenwäscherei. Und trägt im Übrigen, da wäre ich jetzt doch mal politisch, auch nicht dazu bei, dass Umweltpolitik glaubwürdiger wird.
Mhm.
Und da ist nicht, und Ausflüchte, das ist nicht meine Zuständigkeit, oder wir streiten uns gerade darum, das Land, die Länder, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und der Bund, wer für die Munitionsaltlasten zuständig ist, sollte dann egal sein, wenn man im gleichen Atemzug gesagt, aber die internationalen Gewässer wegen der Fäkalien, das ist ganz schwierig und da kommen wir ja nicht ran und so weiter. Ja, aber zwischen Bund und Ländern sollte doch irgendwie eine Einigkeit möglich sein. Ich meine, es geht um deutsche Gewässer, es geht um deutsche Strände und da sollten doch alle irgendwie sagen, hurra, wo kann ich helfen und wo kann ich irgendwie, das sind so Äußerungen, da
auf jeden Fall.
Das finde ich immer schwierig. Also,
nicht? Jetzt sind Sie im normalen Leben Anwalt und Sie arbeiten eben auch für den Landesseglerverband und Sie sind natürlich auch Segler. Jetzt rutschen Sie durch diese Themen immer mehr in die Politik rein. Wie zum Verzweifeln ist denn das?
Es ist eigentlich nicht zum Verzweifeln, weil man wirklich, wenn man so aus diesen Gesprächen rausgeht und da muss ich schon sagen, ist auch schon eine Bereicherung. Also rein inhaltlich ist es eine Bereicherung, diesen Job zu machen. Und man muss auch sagen, dass jedenfalls auf Ministeriumsseite wirklich unheimlich schlaue, kompetente, angenehme Gesprächspartner vorhanden sind. Also sowohl im Umweltministerium, insbesondere da, sind echte Fachleute und die lieben das, was sie tun, und die sind auch wirklich sehr engagiert, und mit denen kann man sich auf Augenhöhe auch gut unterhalten. Gleiches gilt für das für den Sport zuständige Innenministerium. Auch da sind wirklich Gesprächspartner, mit denen es wirklich Spaß macht, sich in der Sache auszutauschen.
Ja.
Aber es gilt eben um die Sache. Und wenn es dann politisch und ein bisschen ideologisch wird, dann ist es schwierig. Wenn man dann weiteren Einblick hat und so wie ich es gerade sagte, Mensch, Munitionsatlas, das soll ja unser aller Interesse sein und das Geld hätten wir eigentlich auch und nun mal los. Und man dann merkt, dass es dann doch sehr politisch und ideologisch gesteuert ist, dann ist es teilweise frustrierend, wenn man so ja. sachorientiert unterwegs ist. Eigentlich sagt, Leute, es muss doch gemacht werden, das, was sachlich richtig ist und fachlich richtig ist und nicht das, was man gerne hätte. Weil man aus irgendwelchen Gründen, sondern es muss sinnvoll sein und es muss immer verhältnismäßig sein. Und also man kann schon so da auch aus diesem kleinen Bereich kann man schon auch ein bisschen ableiten, wie so gesellschaftlich man auch schon Spannungsfelder aufbaut, muss man sagen. Also oder entstehen. Das ist hochinteressant. Das ist auch tagesaktuell, muss man sagen. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, da gerade an diesem Job zu sein und an dieser Stelle auch zu sitzen, weil es schon einen auch mal zurückholt oder nicht zurückholt, sondern dahin holt, wo wir gerade so insgesamt stehen. Und dass so eine kleine Nuance, so eine kleine Ecke ist, dessen, was wahrscheinlich im Großen und in anderen Handlungsfeldern unserer Gesellschaft, unseres Staates auch woanders passiert.
Es zeigt die ganze Kompliziertheit der Politik und der Gesellschaft und es ist alles nicht so einfach, wie man von außen denkt.
Ja, und man muss auch sagen, und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass die Segler da auch so reagieren, dass sie sagen, das, was sinnvoll ist, machen wir natürlich. Also ich habe Anrufe und E-Mails, Herr Köstler, natürlich machen wir das, was sinnvoll ist. Klar, wir alle wollen weiter in einer halbwegs intakten Ostsee segeln und wir wollen nach wie vor auch ein Stück weit unsere Freiheiten haben und wir machen freiwillig natürlich das, was gut und sinnvoll ist, aber wir wollen eigentlich nicht, wir wollen einen 100-seitigen Bußgeldkatalog, was wir nicht wollen, sind Verbotsschilder überall, was wir nicht wollen, sind nervende Kontrollen, sondern ein Stück weit auch Vertrauen und ein Stück weit auch auf die Einsicht und die Verständnis und auch die Eigenverantwortung der Leute, der Segler, jetzt in meinem Fall, der Segler, auch Vertrauen. Weil das ist das, glaube ich, was uns Segler ausmachen sollte als Sportler und dann auch Umweltsportler sozusagen und was die Gesellschaft insgesamt anbelangt. Wieder ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung und so doof sind wir nicht alle so doof, dass wir 100 Seiten Bußgeldkatalog brauchen.
Genau. Wir halten zum Schluss nochmal fest, es gibt noch keine neuen Befahrensregeln.
Wir arbeiten gerade in diesem übergeordneten Arbeitskreis in Kiel unter Führung des Umweltministeriums. Mit allen Stakeholdern arbeiten wir gerade die Grundsätze, die Rahmendaten oder die Rahmenbedingungen des Antrages des Landes an das Verkehrsministerium aus und stimmen uns da ab, was da reinkommt. Und dann wird es eine Ausformulierung durch das Ministerium geben in diesem Rahmen und der wird eingehen in Berlin und Berlin wird dann entscheiden, was die selbst fachlich, weil das ist auch so ein Schlagwort, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs muss weiter gewährleistet sein. Also das heißt, der Bund muss ja als Verkehrsministerium darauf achten, dass die Schifffahrt ansonsten nicht darunter leidet, dass die seemännischen Gepflogenheiten eingehalten werden können, dass gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden und. Und dann werden sie sich natürlich auch angucken, Schutzzweck, Schutzziel, Schutzzweck, Verhältnismäßigkeit und der gleichen Geeignetheit der Maßnahme, Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, macht es überhaupt Sinn? Und dann wird daraus eine Befahrensverordnung erlassen werden durch das Bundesverkehrsministerium. Wann das stattfindet, weiß keiner.
Mal ungefähr. Kann man das ungefähr einschätzen oder gar nicht?
Also wir haben, ich glaube, für die Nordsee, für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer haben die, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Und sind in Berlin nicht dem gefolgt, was das Land beantragt hat. Da kamen dann so neue Sportarten wie Wingfoilen dazu und da kamen so ein paar Themen dazu um Priele, da ging es ums Trockenfallen und Ankern und so weiter. Da sind so ein paar Verschärfungen reingekommen, die nicht beantragt waren. Lag aber auch daran, dass in Schleswig-Holstein grün war, Ministerium, und Berlin auch grün. Das war eine andere Zeit. Und jetzt haben wir eine andere Konstellation. politisch und mal gucken, wie das wird. Aber das wird dann, ist dann gesetzt und daran haben wir Segler uns dann zu halten.
Danke, dass Sie das machen, dass Sie sich da einsetzen, dass Sie versuchen, Gerne. Das wirklich am Ende ja schlau zu regeln, ohne Aktionismus, sondern sozusagen, das macht Sinn, das macht nicht Sinn.
Also wir sind ja ein ganzes Team. Wir sind die Fischer, wir sind die Landwirte, muss man auch sagen, die auch gute Argumente für einige Maßnahmen haben. Wir sind die Kanuten, die Ruderer, die Taucher, also wir sind die Surfer natürlich. Wir sind da alle ganz gut aufgestimmt, stimmen uns auch regelmäßig ab und sind eigentlich alle so drauf, dass wir uns an den sachlichen Themen orientieren.
Ja, das ist gut.
Das macht auch viel Freude. Macht auch viel Freude und das ist ein gutes Thema und es ist auch eine Chance, dass der Wassersport, dass wir uns dessen einfach mehr annehmen und dass wir da auch insbesondere auch die jungen Leute auch mitnehmen.
Ja.
Und die jungen Leute auch, mit denen es viel einfacher ist, solche Themen auch zu besprechen und dass wir auch ein Stück weit zur Umweltbildung beitragen als Segler.
Ja.
So, das ist eine wichtige Aufgabe.
Ja. Herr Costa, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.